Diese Folge wird von Josera unterstützt. Josera macht Pferdefutter und das schon seit Jahrzehnten. Josera, das steht für einen ganzheitlichen Ansatz und den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Besser fürs Pferd. Und jetzt geht's los.
Vielseitigkeit ist eben die Krone der Reiterei.
Es gibt Eltern, die sagen, was mache ich nur, wenn mein Kind Vielseitigkeit reiten will?
Und dann, wenn man das gespürt hat, wie sich das anfühlt, wenn dein Pferd für dich hier so in so ein Wasser springt und dann sagt, guck mal, das ist ein schmaler Sprung, wollen wir da mal rüber, der macht nie wieder was anderes.
Was ist das Mindset eines Vielseitigkeitsreiters? Augen zu und durch oder im Gegenteil, wird man ganz ruhig und konzentriert?
Ich trinke nicht und ich rauche nicht, ich reite Vielseitigkeit.
Es gibt die berühmten Minutenpunkte.
Wenn Badminton rechts rumgeht, ist der Berg am Schluss. Und wenn Badminton links rumgeht, ist der Berg am Anfang.
Und du sagst 11 Minuten lang Rhythmus?
Vielseitigkeit vor Präsident. So.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Und herzlich willkommen sagen Anja Nils und Jan Tönjes.
Ja, ich glaube, nicht schwer zu erraten, worum es heute geht. Das hat man, glaube ich, ein wenig gehört. Vielleicht ein bisschen schwerer zu erraten, wo wir waren, als wir das aufgenommen haben. Aber was bietet sich denn nun mal an, wenn man über Vielseitigkeit reden will? Natürlich Lumülen. Und zwar anlässlich den deutschen Meisterschaften auf 4-Sterne-Niveau und der internationalen 5-Sterne-Vielseitigkeit waren wir zu Gast in Lumülen und hatten dann auch noch eine absolute Expertin bei uns, die ihren Sport so liebt, wie man das eben schon rausgehört hat. Und das war Anna Siemer.
Ja, und Anna Siemer ist ja nicht irgendjemand. Anna ist schon irre lange erfolgreich unterwegs in der Vielseitigkeit. Das sagt sie auch gleich in dem Talk, werden wir das hören. An ein, zwei Stellen. Sie war schon mit ihrem Pony ganz erfolgreich. Da war sie Mannschaftseuropameisterin, Einzelzweite. Tatsächlich war das 1998. Also das ist schon ein paar Jährchen her. Sieht man ihr aber nicht an. Das ist jetzt kein blöder Shovi-Spruch, sondern muss man einfach sagen, Anna ist ja irre trainiert und fit. Und
Wie alle diese Vielseitigkeitsreiter, die sind ja alle irre trainiert und fit. Also das muss man sagen, ne?
Ja, also das ist eben nicht der Sport, der das verzeiht, wenn du einfach dich tragen lässt. Das geht da nicht. Und das ist ja auch richtig so.
Absolut.
Sie war dann auch als junge Reiterin und als Juniorin nochmal unterwegs bis hin zu Europameisterschaften und hat es dann aber eben auch geschafft, den Sprung, der ja nicht so einfach ist, dann wirklich auch in die nationale Spitze und damit in die Weltspitze, hat dann 2 Europameisterschaften teilgenommen, jedes Mal unter den Top 20 gelandet. Einmal in Lumülen war sie Einzel 13. Da ist sie nicht für die Mannschaft geritten. Das ist ja bei der Vielseitigkeit das Tolle, dass da auch immer noch ein Einzelreiter reiten kann. Und in Avanches im Jahr 2021, also ungerades Jahr, damit Europameisterschaftsjahr. Kurz nach den Olympischen Spielen wurden da ja auch noch einmal Europameisterschaften durchgeführt. Und da war sie auch mit FRH Butz Evandale, dem schnellsten Vielseitigkeitspferd der Welt, unterwegs. Da war sie dann in der Einzelwertung 17. und gewann mit dem deutschen Team die Mannschaftssilbermedaille. Und ihr Wissen, ihr Können gibt sie auch weiter. Sie ist unter anderem auch Pony Trainerin oder Co-Trainerin der Pony-Vielseitigkeitsreiterinnen und Reiter.
Genau, und von all dem hat sie uns erzählt, voller Begeisterung, auch vom schnellsten Pferd der Welt übrigens. Und deshalb jetzt viel Spaß mit Erzähl mir was vom Pferd, aufgenommen auf der großen Bühne im Festzelt am Stadion von Lumülen. Und weil das ja unser erster Live-Versuch war, bitten wir zu entschuldigen, ganz am Anfang. Da haben wir noch so ein paar kleine Soundprobleme, besonders dann, wenn Jan spricht. Aber das wird dann nach 2-3 Minuten besser.
Das Gespräch.
Und wir sind heute das erste Mal live hier in Lumülen. Herzlich willkommen.
Und wir, das sind
Anja Nils und
Jan Tönjes.
Und wir kennen uns schon ewig.
Wir sind seit langem reiterlich, freundschaftlich verbunden und wir haben eine zweite Leidenschaft neben den Pferden.
Ja, wir haben zusammen Radio gemacht in Berlin. Also das heißt, wir waren gemeinsam Journalisten beim SFB, beim RBB und auch in späteren Jahren noch. Also das heißt, die journalistische Herangehensweise an alle Pferdethemen, die liegt uns quasi so ein bisschen im Blut. Jan hat dann ganz lange auch noch das Fachmagazin St. Georg verantwortet als Chefredakteur und ist jetzt engagiert hier mit mir zusammen beim Podcast Erzähl mir was vom Pferd.
Genau, aber es soll natürlich nicht um uns gehen, es soll um die Vielseitigkeit gehen und es soll
um Anna Siemergene. Anna, du bist schon ein paar Jahre länger unterwegs in diesem Sport. Bist es 5 Sterne erfolgreich geritten?
Vielseitigkeit. Warum?
Vielseitigkeit ist eben die Krone der Reiterei. Und deswegen macht es besonders viel Spaß.
Nun haben wir hier in Mühlen ein 5-Sterne-Turnier. Davon gibt es 7 in der ganzen Welt. Was unterscheidet ein 5-Sterne-Turnier von allem anderen?
Also 5 Sterne sind natürlich erstmal die absolute Königsklasse. Deswegen gibt es davon auch nur so wenig Turniere auf der Welt. Alleine die Dressuraufgabe ist schon mal deutlich schwerer. Das sehen wir heute ja, ich will jetzt nicht sagen zum Glück, aber zum Glück nicht mehr. Die Geländestrecke ist deutlich länger. Es ist also immer ein langes Format. Wie gesagt, heute ja 11 Minuten zum Beispiel. Und die Höhe der Hindernisse ist auch nochmal etwas anders. Und die technischen Anforderungen sind absolutes Höchstmaß.
Und wenn man den Kurs hier in Lohmühlen vergleicht mit anderen 5-Sterne-Kursen auf der Welt, wie würdest du das einschätzen?
Dann ist Lohmühlen mit Sicherheit ein 5-Sterne-Einsteigerkurs. So sehen die Engländer das auch sehr oft, dass die herkommen mit den eher jüngeren Pferden. Für uns Deutsche ist es natürlich die schwerste 5-Sterne, die es gibt, weil die eben hier zu Hause ist. Hat man nochmal einen ganz anderen Druck, wenn man so zu Hause das abliefern will.
Was macht denn die anderen schwerer, wenn wir vielleicht mal die anderen 5-Sterne-Kurse nennen, ne, die da sind?
Fangen wir mal im Süden an, hätte ich was gesagt, Adelaide, Australien. Warst du da schon mal?
Ich war noch nie in Australien. Ich kenne die Prüfung quasi aus dem Fernsehen. Hat sehr viel Atmosphäre, sehr viel Zuschauer, sieht vom Fernsehen her sehr kringelig aus. Was man jetzt zum Beispiel, das Gegenteil davon wäre, die nächste 5-Sterne-Prüfung in Kentucky. Die hat unglaublich viel Platz. Da könnte man mit Sicherheit noch einen weiteren 5-Sterne-Kurs aufbauen. Eine ganz interessante Topografie. Also es geht sehr viel hoch und runter. Das ist auch dann ja nicht unbedingt für jedes Pferd geeignet. Das ist nochmal anders. Und auch Badminton, ob es jetzt rechts oder links rum geht, hat ja auch nochmal einen Unterschied.
Warum hat es einen Unterschied, ob rechts oder links rum geht? Das interessiert mich.
Also, wenn Badminton rechts rum geht, ist der Berg am Schluss. Und wenn Badminton links rum geht, ist der Berg am Anfang.
Der Berg ist wie hoch?
Nein, also der Berg. Also, die Pferde galoppieren dann eine Minute oder mehr am Ende nochmal gegen den Berg oder eben bergrunter. Das macht dann ja schon einen Unterschied.
Ich denke, insgesamt hügeliger ist noch Burley, oder?
Ja, Burley ist nochmal konditionell deutlich anspruchsvoller. Und Burley und Badminton sind eben die traditionsreichsten 5-Sterne-Prüfungen, die es gibt.
Mich würde mal interessieren, wenn man da so losgaloppiert, ja? Außer Startbox raus, was fühlt ein Reiter? Also, oder was fühlst du? Was ist das Mindset eines Vielseitigkeitsreiters? Augen zu und durch? Oder geht der Puls richtig hoch? Oder im Gegenteil, wird man ganz ruhig und konzentriert? Das würde ich gerne mal so ein bisschen beschrieben haben.
Also, da kann ich ja nicht für andere sprechen. Ich kann nur sagen, dass ich würde jetzt schon eher sagen, so ein quirliger Mensch bin. Aber wenn ich auf dem Abreiteplatz auf dem Pferd bin, dann ist schon irgendwie eine Ruhe, die ich fühle, die mich umgibt. Das klingt jetzt ein bisschen mystisch, aber im Endeffekt ist es so. Ich bin dann sehr fokussiert. Was ich denke nach der Startbox, ja, da muss man erstmal die Uhr passend anschalten. Das ist ja noch der letzte Fokus, dass man rechtzeitig auf meiner Handuhr auf Start drückt. Und dann reite ich aus der Startbox raus und sage immer Rhythmus. Das sage ich nicht laut, das sage ich leise. Jetzt sage ich es ja hier ganz laut. Das ist natürlich auch ein bisschen peinlich. Aber gut, also ich sage sehr laut zu mir in meinem Inneren Rhythmus, Rhythmus. Und dann kommt der erste Sprung und dann bin ich im
Rhythmus. Und du sagst 11 Minuten lang Rhythmus? Nein.
Nee, mein Kurs ist ja heute nur 6 Minuten 40. Nein, ich sage nicht die ganze Zeit Rhythmus. Aber wenn ich zum Sprung reite, gerade so bei den ersten, um eben guten Rhythmus zu finden, mache ich das ja.
Aber schließt du denn gar nicht mit deinem Pferd? Also es gibt die berühmten Handkameraaufnahmen von Ingo Kinke, wo man gefühlt, als ob man hat eine gleichmäßige akustische Unterhaltung jenseits des rhythmischen Schnaufens und der Galoppgeräusche, sage ich.
Ja, nein, also soll ich jetzt hier, ist ja wie ausziehen hier.
Werbung.
Na, gehört ihr auch zu denjenigen, die jeden Tag mindestens eine Viertelstunde darauf verwenden, die Futterdosen für den nächsten Tag vorzubereiten? Kräuter, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine. Und liest ihr dann auch gefühlt jeden dritten Tag noch einmal diese kleingedruckten Zusammensetzungen, um ganz sicher zu gehen, dass eure Pferde optimal, aber nicht überversorgt sind? Ja? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe da aber einen Tipp, der euch einiges an Zeit sparen lässt.
und ihr könnt trotzdem das gute Gefühl haben, euer Pferd mit allem versorgt zu haben, was es braucht. Josera, da gibt es alles aus einer Hand. Josera bietet nämlich nicht nur eine große Produktpalette an, es gehört zum ganzheitlichen Konzept, dass die Fütterungsempfehlungen sogar schon auf der Webseite erklären, wie ihr was miteinander kombinieren solltet. Josera hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pferdefutter und ist immer bemüht, für alle Ansprüche des Pferdes umfassende Konzepte nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, besser zu machen. Im eigenen DLG-zertifizierten Labor wird alles untersucht, was in den Markt geht. Natürliche, pferdegerechte Rezepturen gehören dabei genauso zur Firmenphilosophie wie der gewisse Pferdeverstand, den es einfach braucht. Das merkt man. Und das finde ich gut. Guckt doch einfach mal unter josera.de vorbei. Danke, Josera, für die Unterstützung dieser Folge.
Also, ja, jetzt habe ich schon alles verraten. Na, jetzt noch weiter. Also, nein, ich rede total viel mit dem Pferd. Total. Also, ich reite eine Stute. Also, die antwortet mit einem Pff. Also, von daher, ja, wir verstehen uns.
Wie spürt man denn ins Pferd rein, während man reitet? Also, natürlich könnte ich mir vorstellen, da muss ja ein Zug drauf sein. Ne? Also, aber was sind noch so Anzeichen dafür, dass man sagt, okay, da sind noch alle Körner drin oder eben vielleicht nicht mehr ganz. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger werden. Jetzt kann ich noch mal.
Das ist ja auch von Pferd zu Pferd sehr unterschiedlich. Ich habe heute ein Pferd, Grazia K, die ich reite, die galoppiert sehr gerne von alleine. Die muss ich also normalerweise eher bremsen. Und dann würde ich ja schon merken, heute, wenn ich jetzt auf einmal viel treiben muss, würde ich sagen, okay, vielleicht sind die Körner schon ein bisschen, ein paar Körner sind schon verbraucht.
Nun ist ja heute schon warm, also nicht so schlimm wie gestern, Gott sei Dank. Ändert das eine Strategie generell? Ich meine, wir haben ja viele Vielseitigkeiten in sehr warmen Regionen. Bei Olympischen Spielen ist das auch immer ein Thema. Tokio, kann mich nur daran erinnern, hatten Pazimons im Abend, glaube ich, 37 Grad im Schatten. Blöd nur, da gab es keinen Schatten. Aber das ging ja trotzdem. Wie ist das? Verändern klimatische Bedingungen, ich meine Dauerregen, tiefer Boden, so eine Planung und wann schaltet man da um?
Also als Vielseitigkeitsreiter horchen wir ja immer sehr gut ins Pferd rein. Und genau wie du sagst, schlechtes Wetter, wenn der Regen von vorne kommt. Ich bin dieses Jahr schon einmal im Hagel geritten. Und da kann ich nur sagen, das ist richtig doof. Jetzt reit mal leichten Sitz, 30 Sekunden, dann setz dich jetzt mal kurz, als Frau noch schöner. Jetzt setz dich mal wieder in den Sattel, voller Hagel. So, genau, danke. Jetzt hat jeder das kurz gespürt. Hitze. Pferde sind ja viel mehr gemacht für die Hitze. Pferde sind Steppentiere und können das deutlich besser wegstecken als Menschen. Es gibt viele Untersuchungen dazu und man muss einfach ins Pferd reinhorchen. Es gibt einfach heiß, also wie beim Menschen auch, Typen, die das gut wegstecken. Ich mag die Hitze total gerne und ich hoffe, dass mein Pferd das genauso sieht. Und dann haben wir ja auch ein bisschen Fahrtwind, der kühlt.
Stichwort Fahrtwind. Es gibt die berühmten Minutenpunkte. Vielleicht kannst du uns da mal in die Geheimnisse der großen Stoppuhr am rechten Handgelenk und der Minutenpunkte einführen.
Also es gibt Minutenpunkte. In der 4-Sterne und auch in der 5-Sterne ist die Anforderung, dass man 570 Meter in einer Minute schafft. Es gibt jetzt 570 Meter, in denen steht ein oder zwei Hindernisse. Es gibt 570 Meter, da ist ein ganzer Wasserkomplex drin mit 8 Sprüngen und vielleicht noch die Wellenbahn. Das heißt, man muss sich vorher überlegen, was ist eine schnelle Minute und was ist eine langsame Minute.
Minute ist nicht Minute.
Minute ist nicht Minute. Es gibt schnelle Minuten und langsame. Die erste Minute ist normalerweise nicht schnell, weil du startest ja auch aus dem Stand. Und dann habe ich auf dem Telefon eine App und wir haben eben diese Räder, die man ja so oft schon gesehen hat, die es, glaube ich, sonst auf Baustellen unheimlich viel gibt. Und damit messen wir die Strecke aus, genau den Weg, den wir reiten wollen, wie das auch jeder Parcourschef im Springen macht. Und alle 570 Meter bleibe ich stehen, gucke mich um, ob ich was sehe, eine Markante, einen Baum, einen Busch, vielleicht steht da auch genau da ein Sprung und dann weiß ich, dass hier ein Minutenpunkt ist.
Und weißt du dann, ich sage jetzt mal, du hast zwei anspruchsvolle, zwei langsame Minuten, dann wirst du da drin ja wahrscheinlich nicht diese 1140 Meter haben und zumindest nicht in zwei Minuten, also sagst du dann, okay, wenn ich jetzt hier nicht zwei Minuten, sondern an dem Punkt nach 2:20 bin, ist das auch in Ordnung, weil danach wieder eine schnelle Minute kommt?
Das klingt jetzt sehr komplex.
Ja, ich habe es auch nicht verstanden.
Also, ich bin in Mathe nicht so gut, aber so, ich fand mich jetzt toll in der Rechnung.
Also ja, es ist im Prinzip so, dass heute ist zum Beispiel die erste Minute in der Vier Sterne ist im ersten Wasser. Es ist alleine schon ungewöhnlich, dass in der ersten Minute überhaupt ein Wasserhindernis ist. Und da sind die Pferde über 1, 2, 3, 4, 5 Sprünge schon gesprungen und die erste Minute läuft. Das heißt, die erste Minute wird heute schon mal richtig schwer zu kriegen sein. Die zweite Minute ist bei Sprung 9. Das ist auch schwer. Und das Stadion hier, da bist du nicht so schnell, weil die Wendungen relativ eng sind und die Pferde mit diesem unterschiedlichen Terrain und den Leuten und so weiter auch eher ein bisschen bremsen. Deswegen ist diese Minute auch nicht so schnell. Aber dann kommt eine schnelle Minute nach dem Stadion vor dem Wasser und dann nochmal eine schnelle Minute Richtung Wellenbahn. Und ich muss heute sagen, dass ich eine Uhr mitnehme, weil ich immer eine Uhr mitnehme. Ich aber heute absolut nur aufs Pferd horche und mich einfach reinfühlen möchte, sodass ich am Ende noch mit gespitzten Ohren zum letzten Sprung reiten kann.
Also du mit gespitzten Ohren, oder?
Ja. Das interessiert mich auch mal mit den gespitzten Ohren. Bekommt man, während man auf der Strecke ist, was mit, was außenrum passiert? Sieht man irgendwie Zuschauer? Sieht man Zeichen von Trainern? Oder ist man auch da im Tunnel unterwegs?
Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Hans Melzer war ja ganz lange Bundestrainer. Er hat begleitet mich schon wirklich, jetzt muss ich ja wirklich sagen, wie alt ich bin gleich, aber wirklich 30 Jahre, weil er war eben schon mein Pony-Bundestrainer. Und er hat so eine Angewohnheit, der steht nachher irgendwo. Er sagt mir vorher nicht wo, aber ich sehe ihn bestimmt. Also, aber ich sehe sonst, bin ich schon in meinem Tunnel. Also ich weiß, dass ein guter Freund von mir, den höre ich, wenn der irgendwas sagt, wenn es gut geklappt hat, dann höre ich den und den höre ich auch raus. Und Hans sehe ich und sonst sehe ich nichts.
Na, nur ist es auch relativ einfach, irgendwie zu sagen, toll, weiter, irgendwie, wenn es gut geklappt hat. Aber wie wird denn an der Strecke, naja, sagen wir mal, Kritik geäußert oder Tipps gegeben? Nimmt man das noch wahr oder kann halt ein Smelzer da eigentlich nur stehen, applaudieren und sagen, yay, yeah, weiter? Oder kann er auch mal sagen, so, om, mal ein bisschen rausnehmen? Oder was tut er?
Nee, das macht er nicht. Er weiß ganz genau, wenn ich ihn sehe, dann sitze ich schon mal gleich ein bisschen gerade und lasse die Hände mehr unten. Das ist nur so ein bisschen so, oh, Hans guckt jetzt noch besser reiten. So ist es eher.
Stilgeländerät auf 5-Sterne-Niveau, super.
Ja, heute ja 4, aber das ja.
Aber ich kann mich entsinnen, zum Beispiel bei Championaten, Weltmeisterschaften in Pratoni waren die letzten Jahr, bevor es in diesem Jahr nach Aachen geht, dass da schon die halbe FN-Führungsspitze irgendwie an Punkten stand und dann immer dann auch die Zeiten von den Konkurrenten quasi gestoppt hat, hat gesagt, also die sind jetzt hier an diesem Minutenpunkt alle bei 1,15 oder die Schnellen bei 1,11. Das wird dann schon auch noch zu den Abreitenden kommuniziert oder macht man vorher den Plan und sagt, beim Abreiten ist erstmal Schluss? Also die ersten Erfahrungen, sag ich mal, auf der Strecke. Manchmal reitet sich eine Strecke ja dann doch immer wieder spannend, anders als das selbst die letzten Profis erwartet haben.
Also der Fokus liegt bei uns auf dem fehlerfreien Reiten, an den Hindernissen. Erst dann kommt die Zeit. Die Zeit ist ja nur die Kirsche auf der Sahne oder wie man das sagt. Also es geht ja nicht nur, das ist ja kein Rennen, das ist schon Fokus auf die Sprünge. Und wir sind jetzt ja hier noch nicht bei einer Weltmeisterschaft, da geht es dann wirklich hinterher auch mal um 0,4 Punkte. Heute geht es erstmal um eine gute Runde sozusagen und dann ist es bestimmt auch ärgerlich. Ich hatte ja lange Jahre quasi das schnellste Pferd Deutschlands. Deswegen war das für mich immer relativ entspannt. Ich bin letztes Jahr hier 11 Sekunden zu schnell gewesen, war mit, und ich glaube, es war nur einer in der Zeit und ich hätte noch viel schneller gekonnt. Das ist natürlich ungewöhnlich. So ein Pferd habe ich dieses Jahr leider nicht.
Aber das wird auch nicht gern gesehen, ne?
Bei dem Pferd, das war eine Vollblutstute, die konnte nicht so gut langsamer. Die wollte lieber noch schneller.
Aber nun ist ja auch ganz häufig die Möglichkeit, dass es eine Alternative gibt. Ne? Früher sagte man Chicken Way und hatte immer so ein bisschen, also jedenfalls für mein Empfinden, was Abwertendes. Also sozusagen, wer den Chicken Way nimmt, der traut sich nicht richtig. Ist das inzwischen anders oder ist das eine taktische Überlegung? Also cool statt clever, clever statt cool?
Also der Chicken Way bzw. die Alternative, die ist ja dafür da, wenn man glaubt, diese Aufgabe, der bin ich jetzt nicht gewachsen oder vielleicht bin ich in der Wendung ausgerutscht oder ich bin nicht auf meiner Ideallinie. Ist ja dafür gemacht, dass alle gut auf die andere Seite kommen. Die Alternative ist etwas leichter, nicht viel leichter, aber unterscheidet sich vor allen Dingen durch einen deutlich längeren Weg. Also wer zwei Alternativen reitet, schafft die Zeit nicht.
Aber hat das auch was mit Mut zu tun? Also wir sind jetzt schon wieder beim Seelenstriptease, ja, sozusagen. Also wenn ich das so sehe, wenn ich da durchgehe, denke ich, never, was müsste man mir bezahlen? Also eben, hat es was mit Angst und Mut zu tun oder gar nicht mehr irgendwann? Oder war das früher mal so und man trainiert sich das ab, oder?
Nein, das ist einfach eine Alternative. Also wir vergessen mal dies mit Chicken und Hühnchen.
Nee, ich meine auch grundsätzlich, ja, darüber zu reiten.
Ach so, grundsätzlich? Nee, man glaubt immer, das ist ja wirklich witzig. Dann ist man hier und geht durch so eine Strecke und denkt, boah, das ist hoch. Und das würde ich auch nicht machen, einfach so. Ja, stimmt. Aber all das zeichnet ja eben dieses Vielseitigkeitsreiten aus. Alle die Menschen und Reiter, die hier am Start sind mit ihren Pferden, haben viel mehr Sprünge in der Höhe von 50 bis 80 Zentimetern überwunden als dieses. Es ist ein ganz langer Weg an die Spitze. Ganz, ganz lang. Über sehr, sehr viele, sehr kleine Sprünge. Vertrauen aufbauen, wiederholen, Vertrauen aufbauen, wiederholen. Kraft kommt dazu. Rittigkeit wird verändert, verbessert hoffentlich. Und dadurch entwickelt sich das. Und dann ist eine Alternative einfach nur, vielleicht heute für mich und mein Pferd in dem Augenblick die richtige Entscheidung.
Es geht ja auch darum, Vertrauen. Das ist immer eine Basis für alle Sparten der Reiterei. Aber ich glaube, wenn man in der Startbox steht und egal, ob es 6:30 sind, die vor einem liegen, oder 11 Minuten 07, wenn man da nicht sagt, wir sind eins und wir haben das Ziel, da gesund durchzukommen, dann geht es ja wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem muss man ja vielleicht auch als Reiter gerade einem unerfahrenen Pferd, sag ich mal, über sein eigenes Selbstbewusstsein suggerieren, hey, wir können das. Klappt das immer?
Es ist einfach so, dass es dieses Vertrauensverhältnis einfach bestehen muss. Und daran sieht man auch, ich bin jetzt körperlich ja nicht besonders kräftig gebaut und habe auch nicht besonders viele Möglichkeiten, mein Pferd zu zwingen. Es geht über die Vertrauensebene. Ich muss mein Pferd kennen. Ich muss wissen, wie ist sie drauf. Vielleicht hat sie heute auch schlechte Laune. Vorhin hatte sie gute Laune. Aber vielleicht fühlt sie sich auch mal nicht so an. Also das ist ja wie bei Menschen auch.
Wie baut man über die Jahre so ein Vertrauensverhältnis auf? Also einfach nur reiten immer wieder? Oder gibt es da auch noch andere Dinge, die man, keine Ahnung, der berühmte Regenschirm, die Plastikplane, kuscheln, weiß ich nicht.
Ja, möglichst wenig falsch machen erstmal. Auch, aber auch nicht überdenken. Das ist ja so ein bisschen die Problematik, die wir heute haben. Wir wollen die Pferde vor allem beschützen. Und im Endeffekt ist es so, Pferde, sie wären ja nicht umsonst quasi 2000 Jahre alt geworden, wenn sie nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Also ein Pferd zu erklären, hey, du musst dich anstrengen für mich, bedeutet ja, dass ich jede Anstrengung erstmal loben muss. Immer wieder sagen muss, hey, gut gemacht. Und Pferde sind, wie wir Menschen auch, wollen gefallen. Und dann, wenn sie wissen, sie kriegen dafür Lob und es fällt ihnen dann immer leichter, weil sie mehr Kraft und Koordination aufbauen, dann wiederholen wir das. Und dann wieder einen Schritt weiter und einen Schritt weiter. Das ist in der Vielseitigkeit relativ gut geregelt. Wir müssen uns ja für jede nächste Stufe wieder qualifizieren mit mehreren guten Ergebnissen auf der Stufe darunter. Also es ist nicht einfach so, oh, ich probiere jetzt mal 4 Sterne, haben wir ja noch nie gemacht, lass mal losreiten. So geht das ja nicht. Während man in der Dressur ja sagen kann, nee, ich glaube, so für A-Dressur ist der nicht so geeignet. Ich warte mal, bis der St. Georg geht und dann reite ich dann direkt meine erste S-Dressur. Das wird es mit einem Vielseitigkeitspferd nicht geben.
Ach, das geht gar nicht, ne? Aber dass man irgendwie ein bisschen höher einsteigt, das würde schon, geht gar nicht.
Nein, die Pferde müssen sich qualifizieren. Die Pferde müssen mindestens, also 2 Sterne, es gibt eine 1-Sterne-Prüfung, die könnte ich jetzt mit dem Pferd überspringen. Das liegt auch daran an der Reiterkategorie international. Aber dann muss ich mich mit dem Pferd von Stufe zu Stufe qualifizieren. Ich kann, also ist niemand, der hier reitet, kennt sein Pferd nicht in uns auswendig.
Wir haben gerade das Wort international gehört. Wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen sprechen darüber. Du hast es auch gerade gesagt, momentan möchte man die Pferde so ziemlich zum Erfolg kuscheln. Also ich paraphrasiere mal etwas. Der Sport hat sich ja geändert. Also grundlegend mal vor, ist auch schon 25 Jahre her, das ist lange her, dass die Rennbahn weggefallen ist und so weiter. Also die Älteren unter uns erinnern sich noch. Das ist das eine. Aber es ist ja tatsächlich so, ich sag mal, der oder die Engländer haben für mein Gefühl einen etwas anderen Ansatz zum Geländereiten. Also was hier schon so ein bisschen so, ist das schwierig? Da sagen die, ja, wunderbar, der hat da einen kleinen Rumpler gehabt und dann hat er da drauf gesessen, hat geschnalzt und weiter ging's. Also merkt man da Unterschiede in der Mentalität der Nationalitäten im Sport?
Die Engländer haben den Vorteil, dass die viel mehr Prüfungen haben als wir. Also ich würde mal sagen, 3x so oft könnten die Turniere reiten im nationalen Bereich, bis es In Deutschland gibt es eine einzige S-Vielseitigkeit in 2 Wochen hier, sind die deutschen U25-Meisterschaften. Da gibt es, glaube ich, keine 10 Starter, während die jede Woche sowas reiten können. Das ist ein ganz, in England ist Vielseitigkeitsreiten eben immer noch Nationalsport, bei uns noch nicht. Wir sind ja auf dem Weg dahin. Und da ist einfach ein großer Unterschied. Die lieben vielleicht noch mehr die Herausforderung. Und wir sind natürlich immer sehr daran interessiert, die Pferde wirklich aufzubauen. Und die haben einfach durch viel mehr Pferde, viel mehr Prüfungen, viel mehr Prüfungsroutine und auch können auch selber früher selektieren, während wir vielleicht auch nochmal die Deutschen nochmal länger an einem Pferd festhalten, der dann vielleicht doch nicht 4-Sterne-Pferd wird. Oder eben vielleicht doch, weil vielen traut man es nicht zu und sie wachsen dann über sich hinaus.
Du sagtest ja, wir sind auf dem Weg dahin. Ist das wirklich so? Also man ist ja so ein bisschen, hat man ja Angst, ne? Die Zahl der Pferde insgesamt geht zurück, die Kosten steigen, mit dem Nachwuchs ist es, die Bedingungen werden schwieriger, im Waldreiten ist vielfach sehr restriktiv, dass man dort nicht darf und dort nicht darf und dort nicht darf. Die Kinder werden immer, na sagen wir mal, unbeweglicher und unsportlicher, die Eltern immer ängstlicher. Also all das würde jetzt nicht dafür sprechen, dass sozusagen die Vielseitigkeit, ja weiß ich nicht, qualitativ, quantitativ auf dem aufsteigenden Ast ist oder vielleicht eher qualitativ als quantitativ. Oder wie würdest du das einschätzen?
Vielseitigkeit vor Präsident, so habe ich jetzt gesagt. Also jeder, der mal vielseitig geritten ist, so ist ja auch die Grundlage der deutschen Ausbildung, einen vielseitigen Reiter, weil jeder, der ein Reitabzeichen macht, muss Dressur und Springen reiten. Mittlerweile kann man sich befreien lassen vom Springen, aber grundsätzlich müssen erstmal alle alles machen. Und so soll ja auch Ausbildung sein. Und dann entwickelt sich daraus manchmal ein Vielseitigkeitspferd. Und dann, wenn man das gespürt hat, wie sich das anfühlt, wenn dein Pferd für dich hier so in so ein Wasser springt und dann sagt, guck mal, das ist ein schmaler Sprung, wollen wir da mal rüber, der macht nie wieder was anderes.
Ist so eine Sucht?
Ja.
Okay.
Ich trinke nicht und ich rauche nicht, ich reite Vielseitigkeit.
Okay, dafür gibt es hier spontanen Applaus. Eine Situation noch, du bist nicht nur seit, wie wir gehört haben, etwas länger schon Vielseitigkeitsreiterin, du bist auch noch stolze Mutter. Es gibt Eltern, die sagen, was mache ich nur, wenn mein Kind Vielseitigkeit reiten will?
Dann kaufe ich ganz schnell einen Dressurpony. Ja, das hast du so gemacht. Ja. Habe ich so gemacht, ja.
Ja, also das ist eine richtig schwierige Frage für mich. Ich bin ja Co-Pony-Bundestrainer. Und ich kann das richtig gut und es macht mir total Spaß. Und ich liebe das mit meinem Kompagnon, mit meinem Trainerkollegen Rüdiger Rau, das zusammen zu machen und die Kinder wirklich diese ersten Erfahrungen international, da sie zu begleiten und zu unterstützen, es macht mir unglaublich viel Freude. So, das ist Anna als Trainer. Anna als Mutter findet Cavalettis hoch, richtig hoch. Meine Tochter ist jetzt so, Mama, dreh das Cavaletti um. Nee, nicht in die Richtung, in die, wo es höher wird. Richtung ist, okay, aber ich bin auch dankbar, wenn sie reitet jetzt einmal die Woche Springstunde mit mir, wie sie sagt, Mama, wir haben keinen richtigen Trainer gefunden, ich muss das jetzt machen.
Oh, das wird schwierig, nur mal ein bisschen spoilern, ja, wenn sie so 15 sind, oh, alter Falter.
Ja, also wir machen jetzt montags immer eine Pony-Spring- oder eine Kinderspringstunde, das macht mir unglaublich viel Spaß und da geht es erstmal wirklich nur darum, dass die Kinder die Bewegungen lernen und den Ablauf lernen und dann reiten wir ja auch gerne aus und dieses draußen galoppieren und meine Tochter ist jetzt so, die sagt, ich lasse mal einen Zügel los, ich lasse mal beide Zügel los, ich reite mal leichten Sitz ohne Zügel, Mama, guck mal und ich bin, ja, gut und jetzt halten wir uns wieder fest. Sie wollte, hier ist sie am Donnerstag vorgeritten und wollte auch die Geländeweste nicht anziehen, bei der Höhe würdest du das auch nicht machen, Mama. Ich sage, doch. Ich ziehe immer eine Geländeweste an. So hat sie auch bei 30 Grad brav ihre Geländeweste angezogen.
Und wann kaufst du das Dressurpony?
Ich kaufe gar kein Pony, weil ich bin ja auch schon lange geritten und auch schon als Ponyreiter sehr aktiv gewesen und ich fand nichts schlimmer, schon als Ponyreiter, diese Eltern, die, weißt du, wann wir aufgestanden sind? Jetzt streng dich doch mal an und du kannst jetzt nicht nochmal zum Klo, jetzt ist hier Konzentration. Meine Mutter war, pass auf, Mäuschen, die Schule muss funktionieren, dann kannst du so viel reiten, wie du willst. So, und ich wollte das. Und meine Eltern haben versucht, mir das zu ermöglichen. Und so möchte ich das für meine Kinder auch. Mein Sohn, der reitet nicht ganz freiwillig, aber einmal die Woche gucken wir auf die Uhr vorm Handballtraining, 20 Minuten und der galoppiert auch am liebsten nur. Da denke ich einfach, okay, der muss es mitnehmen, weil ich ihm das umsonst beibringen kann und wir nun mal einen Pony haben. Und wenn meine Tochter irgendwann wirklich mehr reiten möchte, dann muss sie sagen, Mama, ich möchte mehr. Und dann sind mein Mann und ich bestimmt bereit, das zu unterstützen. Aber ich bin niemand, der pusht und tritt. Weil das muss von innen rauskommen. Wenn Pferdeliebe kommt von innen und kann nicht von außen, was kann man denn gewinnen, damit ich ja mitreite? Nee, es muss wirklich der eigene Antrieb sein, sonst habe ich da keinen Spaß dran.
Absolut. Und bei Jungs kommt es ja mitunter ein bisschen später, ne? Und dann gewaltig.
Ja, meine beiden Brüder, also ich habe zwei ältere Brüder, einer reitet nicht mehr. Der war mal Zweiter im E-Springen, fand, der hätte gewinnen müssen und hat es dann gelassen. Mein mittlerer Bruder, der reitet bis heute, selten Turnier. Und darauf würde es mir jetzt auch als Mutter nicht ankommen. Also ich möchte, dass meine Kinder mit Pferden groß werden und aufwachsen und jetzt auch so eine Grazia hier aus dem Stallzelt mitführen können und grasen gehen lassen können und so weiter. Das ist für mich wichtig. Aber es muss nicht die große Turnierkarriere sein. So wie, das kommt dann sowieso von allein. Das kann man gar nicht. Also ich glaube nicht, dass man da besser ist, weil man da so doll gecoacht wird.
Meine Tochter sagte irgendwann, E-Vielseitigkeit, ja, wir reden davon. Ja, das wurde dann schnell und dann bin ich so ein bisschen auf den Baum zugeritten. Dann wurde es wieder langsamer. Und das dachte ich dann, gut, dass ich es nicht gesehen habe, aber hören will ich es auch nicht. Also mein Mutterherz, ich war zwar stolz, aber ich war dann auch froh, als es dann doch Dressur wurde. Also auch wenn es wirklich genau so ist, wie du gesagt hast mit den Dressurmüttern. Das stimmt, die Stimmung bei der Vielseitigkeit ist um Längen besser. Also das muss ich wirklich, um Lichtjahre. Ja, also das kann man, glaube ich, wirklich so sagen.
Ich kann dazu nur sagen, meine Mama kann leider heute nicht dabei sein, weil die macht zu Hause den Stall und schafft es heute nicht. Aber meine Mama, wenn sie kommt zum Turnier, gibt mir einen Kuss, dann steige ich auf, dann geht sie weg. Und sie ist dann im Ziel wieder da. Und sie ist auch dazwischen nicht existent. Ich war 15, als ich zu Mama gesagt habe, Mama, ich möchte nicht mehr, dass du so, oder 15, vielleicht auch ein bisschen älter, ich habe mich wahrscheinlich mit 15 nicht getraut, Mama, ich möchte dich nicht mehr an meiner Seite, weil meine Mama ein sehr nervöser Mensch ist und das hilft mir dann doch nicht so richtig.
Wir haben jetzt viel über den Mindset des Reiters, der Reiterin gesprochen. Wenn du dir ein Vielseitigkeitspferd backen dürftest, welche Zutaten oder gibt es einfach ein Pferd, wo du sagst, der / die ist es?
Ja, also ich fand meine Partnerschaft mit meinem Pferd, die jetzt tragend auf der Weide steht, mit FRH Butz Evendale, war eine ganz besondere. Und was ich von ihr auf jeden Fall mitnehmen würde, wäre ihr absolutes Kämpferherz, Härte und Intelligenz. Das kenne ich auch kein. Also ich habe noch auf keinem Pferd gesessen, das so war wie sie. Leider hatte sie einfach keine Grundgangarten. Also ich würde mir dann noch gerne ein paar Grundgangarten wünschen. Das fände ich gut. Da kann man ja dann auch nicht zaubern. Und Springvermögen schadet auch nicht. Kann ersetzt werden, siehe Evendale, durch den Glauben an sich selbst. Und Kraft und Koordination und Training. Aber ein bisschen mehr drin wäre auch nicht schlecht. Also das wäre ganz gut. Aber das ist eben die Krone der Reiterei. Und dafür ein Pferd zu bekommen, so ein Pferd wie Evendale, die hat vierjährig, bin ich wirklich von einem Trainer hier bei uns gefragt, man sagt mal, reizt sie jetzt auch Hühnchen, wo wir wieder bei Chicken wären. Und am Ende war es ein Weltpferd. Das hat man nicht kommen sehen, nee, das hat sich entwickelt.
Das ist dann Partnerschaft, ne? Ja, gut.
Das ist eben auch Vielseitigkeit, Reiten. Diese Partnerschaft, die zusammenwächst wie eine Katharina Tietz, die das Fohlen, was sie hier heute 5 Sterne geritten hat, selbst auf die Welt gezogen hat und dann den 5 Sterne reitet. Das Pferd ist riesig, Katharina ist klein, der ist mehrfach versucht worden zu verkaufen als junges Pferd. Keiner kam mit ihm zurecht. Und dann hat Katha gesagt, nee, dann bleibt er einfach und ich behalte ihn und wir machen das so. Und zack, reitet ihr 5 Sterne Top 10.
Ja, und vor allen Dingen mit dem Satz, ich habe heute gemerkt, er läuft gut so sinngemäß und dann lasse ich ihn alleine machen, dann läuft es am besten. Was ja für einen 5-Sterne-Kurs auch eine ambitionierte Grundeinstellung ist, aber das ist Partnerschaft.
Ja. Ja, das Pferd machen lassen. Wir müssen erstmal davon ausgehen, dass das Pferd das auch richtig machen möchte und der Parcourschef so gut ist, dass er die Aufgaben so gestellt hat, dass das Pferd die auch lesen kann.
Dann drücken wir jetzt die Daumen, oder? Dass das Pferd die lesen kann.
Ja, vielen Dank, Anna Sima. Und das war unser kleiner erster Live-Podcast.
Und wenn Sie das gerne nachhören möchten, dann gerne bei Erzähl mir was vom Pferd auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Tschüss sagen Anja Nils und Jan Tönnies. Tschüss. Ja, Anna Sima, die hat ja mit uns gesprochen, kurz bevor sie geritten ist. Also ich glaube, da blieb nur noch 1,5, 2 Stunden. Das bleibt vielleicht noch nachzutragen, ne? Die kleine Bilanz. Also ich habe sie gesehen in der Startbox, muss ich sagen. Das sah gut aus. Aber dann ging es, glaube ich, nicht ganz so glatt weiter, oder? Jan, du hast sie auch gesehen auf der Strecke irgendwo.
Ja, nicht ganz so glatt, wenn man das mal guckt, das Ergebnis. Sie hatte eine Verweigerung, das gab ein Problem im Wasser, da in dem berühmten Messmerteich. Das sind dann natürlich gleich 20 Punkte für eine Verweigerung, aber dann ist sie eigentlich ganz gut weiter durchgekommen und sie hat ja auch gleich gesagt, es geht um erstmal um Sicherheit oder wie sie sich ausgedrückt hat. Man muss sagen, das Pferd ist 10 Jahre alt, ihre Grazia, und noch nicht so irre erfahren. Es ging ihr wirklich nur darum, eine schöne, gute Runde zu reiten. Das ist ihr eigentlich dann doch auch ganz gut gelungen. Wie gesagt, Vorbeiläufer kannst du immer mal haben.
Na klar.
Und im Springen, okay, da gab es dann noch einen Abwurf, aber das ist auch irgendwie, also das ist alles vollkommen okay. Das Pferd hat dann letztendlich beendet, das ist ja immer schon mal wichtig und hat sicherlich viel gelernt. Also auch wenn du ein Springpferd hast, wenn du ein Dressurpferd hast, wissen wir alle, es ist ein langer Weg. Aber natürlich ist es für ein Vielseitigkeitspferd, sind diese Turnierstarts noch viel mehr, weil du natürlich nicht jedes Wochenende, kannst jedes Wochenende einen L-Spring reiten oder eine M-Dressur oder mehr, wenn du willst. Aber du kannst natürlich nicht jedes Wochenende irgendwie eine 4-Sterne-Prüfung reiten.
Das natürlich. Na klar. Und nun sind sie beide fit und gesund zu Hause und dann geht's weiter. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste daran. Und apropos geht's weiter, natürlich waren diese deutschen Meisterschaften auch ein Fingerzeig im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Aachen. Jan, was denkst du?
Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass Deutschland sehr gute Chancen auf eine Mannschaftsgoldmedaille und auch eine Einzelgoldmedaille hat. Also Maximalausbeute. Es gibt jetzt ja das kleine Handicap, dass der Bundestrainer Peter Thomsen einen Unfall hatte vor Lumülen. Das ist aber alles jetzt geregelt. Der wird länger ausfallen. Die Aufgaben sind verteilt worden. Das ist alles in Ordnung. Also insofern geht es jetzt weiter. Nur mal so von der Abfolge. In Avanche in der Schweiz wird dann nochmal geritten. Danach wird nominiert. Also ich mache jetzt mal das Idealszenario. Das Idealszenario ist, Chipmunk und Michael Jung
gewinnen Gold.
Gewinnen noch einmal Gold und dann wird der wahrscheinlich in Rente gehen. Der ist ja nun auch irgendwie schon viel unterwegs gewesen. Olympiasieger und so weiter. Also das wäre natürlich, also ich sag mal so ein Heimgold. Das würde, glaube ich, jeder denen wünschen. Das Problem ist natürlich auch, wenn du ein großes Championat hast, dann hast du immer die Briten. Da musst du natürlich auch gucken. Also die Briten sind ja sowas von
stark,
wahnsinnig stark aufgestellt. Und das hat Anna Sima ja auch gesagt. Ne? Die können jedes Wochenende eigentlich mit irgendeinem Pferd irgendwie so schwer reiten, wie sie möchten. Diese Möglichkeiten hast du in Deutschland nicht. Ja, aber so Nickel mit Julia Krajewski, das sah ja aus wie Stilspringen, dieses Gelände. Und das Springen am Sonntag auch. Also da hast du gedacht, so meine. Und die Dressur war ja auch so super. Also
man denkt, was soll da schiefgehen? Schade, dass kein Stilgeländeritt ist, wirklich. Ne?
Ja, also das wäre auch eine 11,0 gewesen. Also das war ja ein Traum. Und Julia dann auch mit dem zweiten Pferd, zweite, nicht? Also mit diesem Iren, mit diesem Tullaback Platinum, Pauli. Also hat da auch noch was hinterher. Also das ist schon mal super. Dann haben wir natürlich auf jeden Fall Marlin Hansen Hottop mit Quidditch. Die haben ja nun auch Silber gewonnen in der Deutschen Meisterschaft, waren insgesamt Dritte. Julia hatte ja nun 1 und 2 am Ende und da gibt es nur einen Ritt, der für die Deutschen Meisterschaften zählt. Und auch Quidditch, der ist hocherfahren, der war letztes Jahr Mannschaftseuropameister, der ist in Arras du Pin auch schon, da waren sie, glaube ich, Zweite in der Mannschaft, Einzel auch irgendwie so Top 10 oder 11 oder so. Also ein sicherer Ankommer, sprang faszinierend, richtig gut, gegen die beste Dressur seines Lebens, die ich von ihm gesehen habe. Also das ist jetzt ein ganz ausgereiftes, supersicheres Paar. Krischi ist zurück, Christoph Wahler mit D'Accord, der war ja auch schon sogar in Badminton 7., also in dieser richtig schweren Vielseitigkeit. Ganz sicheres Geländepferd, war in Lumülen auch wieder der schnellste. Er ist das erste Mal, glaube ich, in seiner Karriere überhaupt nicht ganz in die Zeit gekommen, war irgendwie 2 Sekunden drüber. Eigentlich ist er immer in der Zeit, ist ein sicherer Ankommer, hatte dann leider 2 Fehler im Parcours. Das kann passieren, das war dann Bronze bei den deutschen Meisterschaften. Der ist für mich auch noch ein heißer Kandidat, aber gut, die müssen jetzt alle nochmal in Orange gehen und dann hat man nochmal Eindrücke. Aber wir haben wirklich gute 4, 5 Leute, die da vorne mitmischen können, denke ich.
Und ich werde dabei sein. Ich werde hinfahren. Gucken.
Ich werde auch da sein. Gucken, schreiben. Da müssen wir da auf jeden Fall auch eine Folge machen. Vielleicht auch außerplanmäßig. Nicht immer diesen zweiten Mittwoch im Monat, sondern schauen wir mal, was wir da machen.
Ja, schön. Freue ich mich. Dann sollten wir jetzt quizzen, oder?
Jawohl.
Das Quiz.
Ja, das Quiz. Nun natürlich habe ich mir gedacht, ich suche mal was zum Thema Vielseitigkeit. War klar, oder?
Da haben wir was gemeinsam.
Okay, wer möchte anfangen?
Fang du mal an, bitte.
Also möchtest du eine Aufwärmfrage haben, die wahrscheinlich für dich eine Fingerübung ist und dann eine ein bisschen schwerere? Wollen wir das so machen?
Das können wir gerne so machen, aber natürlich wird dann diese Aufwärmfrage wahrscheinlich so gemein sein, dass Nein. ich hier total entblöde. Aber egal.
Also, seit welchen Olympischen Spielen ist denn die Vielseitigkeit Teil des olympischen Programms?
Seit den zweiten der Neuzeit? Also
ja, du bist sehr dicht dran.
Zweite oder dritte? Also ich glaube noch nicht bei den ersten, aber ich glaube, also so in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts?
Ja, ja, 1912 in Stockholm.
Ah, okay, das ist dann schon die zweite Dekade, aber okay.
Gut, dann wird es jetzt ein bisschen kniffliger. Welcher deutsche Reiter gewann als erster Deutscher olympisches Einzelgold in der Vielseitigkeit? Und wann und wo?
Das müsste gewesen sein. Freiherr von Langen, aber wie der mit Vornamen hieß, Vornamen brauche ich nicht. Also ich glaube Freiherr von Langen, nachdem ist ja diese Straße, an der das die gesamte FN-Zentrale in Warndorf liegt, ist benannt. Ich glaube Freiherr von Langen. Und dann war das, waren nicht die Spiele von Berlin, das war früher. So alt war der aber auch in Berlin. Und, boah, ich sage jetzt mal 1928, aber frag mich jetzt nicht, wo 1928 Olympische Spiele waren, das weiß ich nicht.
Bingo. Ja, 1928 stimmt und die waren 1928 in Amsterdam. Trotzdem,
okay.
Punkt. Ich gebe dir einen Punkt. Nicht nur einen Dreiviertelpunkt, sondern kriegst einen ganzen Punkt.
Ich habe ja ein bisschen gezuckt, weil ich tatsächlich auch in die Historie so ein bisschen gehe und ich habe eigentlich auch eine Aufwärmfrage. Seit wann ist im Reglement vorgesehen, dass der Sturz eines Reiters zum Ausschluss führt?
Oh, das ist noch gar nicht so lange, glaube ich. Das würde ich jetzt mal sagen, ist eine Schätzfrage. Ich würde mal sagen, seit 10 Jahren?
Ja, ein bisschen länger ist es schon. 2008.
Ah ja, okay, siehst du.
Also Sturz eines Pferdes führte immer zum Ausschluss.
Gut, 2008.
Seit 2008. So, und dann habe ich nämlich noch eine obendrauf, also ja, es ist ein Viertelpunkt, glaube ich, so.
Okay. Nehme ich.
Aber welches ist denn einer der berühmtesten Stürze in einer olympischen Vielseitigkeit?
Einer der berühmtesten Stürze?
Ja, ich gebe zu, das ist so eine Tönnies-Nerd-Frage, aber weil die Geschichte so schön ist.
Ja, du möchtest nur die Geschichte erzählen.
Also pass auf, ich gebe dir nochmal einen Tipp.
Ja.
Das fand statt an einem Ort, an dem wir beide gemeinsam Radio gemacht haben.
Na, dann war es wohl Berlin.
Okay, damit hätten wir also schon mal den Ort und dann wissen wir auch wann.
Naja, dann 36.
1936, genau.
Gut.
Und da gab es im deutschen Team, Konrad von Wangenheim.
Habe ich sogar schon mal gehört, ja. Hm?
Kurfürst hieß das Pferd, glaube ich. Das müsste ich sonst auch noch mal gucken. Aber nee, Kurfürst.
Gleich. Auch so ein Militär wahrscheinlich, ne? Alles
natürlich,
Militär.
Also ein Adliger, ein Offizier. Das waren ja nur Offiziere, die damals geritten sind. So. Und der ist im Cross ziemlich früh gestürzt und hat sich das linke Schlüsselbein dabei gebrochen.
Ja.
Und ist dann wieder in den Sattel.
Okay.
Und ist das dann mit gebrochenem Schlüsselbein zu Ende geritten.
Nur die Harten kommen in den Garten, ja.
Und jetzt kommen aber die ganz Harten, die kommen dann auch noch ins Olympiastadion zum Parcours. Das heißt, am nächsten Tag ist der mit Arm in der Schlinge den Parcours geritten. Okay. Das Problem: einhändige Zügelführung kannten beide wohl nicht so richtig. Und die Pharma sagt es, also auf jeden Fall sind sie dann auch noch mal gestürzt, angeblich, und das ist jetzt das, was ich nicht ganz verifizieren kann, aber von verschiedenen Quellen gehört habe, ist es so gewesen, dass die einfach sich in der Lenkung nicht so ganz einig waren und dann irgendwie gegen einen Ständer geritten sind, worauf Pferd und Reiter zu Fall gingen und das Pferd erstmal ein bisschen bedröbelt liegen blieb.
Ach du Scheiße.
Sich aber irgendwann wieder aufrappelte. Sie beendeten den Parcours und Deutschland hatte Mannschaftsgold.
Jetzt verstehe ich, warum man beim Sturz jetzt ausscheidet. Das möchte doch wirklich irgendwie keiner erleben, oder? Also die Geschichte ist cool.
Ja, das wurde dann tatsächlich auch noch von den Nazis, von Leni Riefenstahl in so einem Olympiafilm als quasi die große heldische Tat irgendwie verbrämt.
Na klar, das passt.
Ja. Aber die Geschichte ist einfach unglaublich. Also,
ich finde die heutigen Heldengeschichten, als ich Lumülen gesehen habe, ehrlich gesagt, mindestens genauso gut.
Und das ist doch das Tolle an der Vielseitigkeit. Ich finde, das ist so ein bisschen auch so wie Marathon. Du bist ja auch mal Marathon selbst gelaufen.
Jawohl.
Dieses oder auch wie Hamburger Derby. Jeder, der ankommt, ist irgendwie ein Held.
Ja.
Ja, oder jedes Paar, muss man da sagen. Weil das ist ein super Teamwork. Das ist eine irre Leistung, da anzukommen. Auch wenn du mal einmal irgendwie vorbeigewischt bist oder eine Verweigerung hattest oder keine Ahnung. Es ist einfach toll.
Ja, es ist Wahnsinn und die Zuschauer haben das ja auch genau so gefeiert und die Reiter haben gefeiert. Es war großartig. Okay,
gut.
Erzähl mir was vom Pferd. Das waren wir, Anja Nils und Jan Tönnies, sagen tschüss.
Tschüss und vor allen Dingen erinnern wir nochmal schnell daran, wenn ihr gefallen habt an unserem kleinen Podcast, dann teilt es doch eurer Community mit, euren Liebsten und vor allen Dingen, damit ihr nichts verpasst, abonniert uns, drückt auf Glöckchen oder Häkchen oder wie auch immer. Uns gibt es auf allen Podcast-Plattformen und wir freuen uns natürlich auch auf ein Feedback von eurer Seite.
Dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.